wir waren drei quasi offen neurodiverse Schüler an der Schule. Diese Schulleiterin hat uns eben einfach allen den Nachteilsausgleich, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, aberkannt. Ich habe das damals gar nicht so mitbekommen, weil es halt eher so im Elterngespräch war. Habe das dann irgendwann im Nachgang so von meiner Mutter erfahren, wie sie da vollkommen sprachlos im Schulleiterzimmer saß.
Hallihallo an alle und willkommen zur dritten Folge von Gen Z als MC. Diskriminierung in Multiperspektive. Ich bin Elisa, benutze im Deutschen die Pronomen sie, ihr und freue mich sehr, Sie und euch alle zu diesem Podcast zu begrüßen. Diese Podcast-Reihe ist mein Projekt, das im Rahmen meines Freiwilligen Sozialen Jahres Kultur bei der Berlinischen Galerie entsteht. In der Intro-Folge können Sie und könnt ihr euch anhören, was hinter der Motivation zu diesem Projekt steckt, und dort stelle ich mich auch etwas ausführlicher vor. In dieser Folge geht es um Neurodiversität und dazu habe ich Raphael eingeladen. Wie schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
Ja, mein Name ist Raphael, benutze die Pronomen er, ihn und ich mache mein FSJ-Kultur im Urania Planetarium in Potsdam. Ja, ich sitze eigentlich meist Zeit im Büro, bearbeite Terminanfragen über E-Mail und Telefon, betreue Social Media Accounts und unsere Website, habe aber auch praktische Aufgaben innerhalb des Planetariums, wie zum Beispiel auch die Moderation von Shows oder das Mitwirken dabei, genauso wie zum Beispiel auch sowas wie an der Kasse stehen.
Oh, voll cool. Ich habe ja auch schon mal bei dir hospitiert. Das war auch sehr interessant.
Das freut mich.
Bevor die Folge beginnt, würden wir gerne eine Triggerwarnung am Anfang aussprechen. Diese Folge enthält Beispiele von Diskriminierungserfahrungen, die einige ZuhörerInnen beunruhigen oder negative Gefühle auslösen können. Wer diesen Teil überspringen möchte, kann in die Beschreibung gucken. Also der Begriff der Neurodiversität wurde ja erst in den 1990ern geprägt und ist somit ein eher neuer Begriff, also auch ein Neologismus. Wann hast du den das erste Mal gehört?
Das erste Mal habe ich den, glaube ich, tatsächlich dieses Jahr so als Rahmenbegriff gehört. Also ich habe mich halt gezwungenermaßen relativ viel vor allem mit Autismus beschäftigt davor schon und halt auch ja so Dinge wie ADHS, ADS, aber so diesen Überbegriff Neurodiversität für ja quasi alles, was nicht neurotypisch ist, bin ich tatsächlich erst so dieses Jahr richtig aufmerksam geworden und finde ihn aber auch sehr schön, einfach als so Umbrella-Term.
Ja, du hattest jetzt gerade auch schon neurotypisch erwähnt. Vielleicht willst du einfach nochmal kurz erklären, was neurotypisch und Neurodiversität für dich bedeutet.
Also, ja, neurotypisch ist halt das, was viele als so normal bzw. die Norm ansehen und quasi was davon dann ja als medizinische Diagnose meistens auch bzw. medizinische, psychologische Diagnose abweicht, wird halt dann häufig als neurodivers, also wird als neurodivers bezeichnet, so wie ich das bisher aufgefasst habe. Aber es gibt, also ich meine, es ist auch im Endeffekt so eine Identifikationsfrage irgendwo, womit man sich selber quasi wohlfühlt. Und ja, es gibt eben viele Leute, die sich nicht mit dem ja normalen Denken, wie halt, ja, wie das Denken quasi in der Norm abläuft, abfinden können. Mhm. Oder beziehungsweise den Verknüpfungen im Kopf. Und ja, da kann man dann halt eben sich häufig in einer der Kategorien, die es ja dann auch in diesen Neurodiversen gibt, einordnen.
Also du hast das gerade zum Beispiel darüber gesprochen, dass neurotypisch und neurodivers ja quasi als Gegenbegriffe verwendet werden. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, beziehungsweise auch einen Begriff, den ich sehr häufig in so Recherchen gesehen habe, war so neurodivergent. Ich habe jetzt eher gesehen, dass als Gegenbegriffe neurotypisch und neurodivergent benutzt werden und neurodivers hin und wieder auch als Synonym für neurodivergent. Wobei, einfach nochmal, um den Umbrella-Term von Neurodiversität zu erklären, er beschreibt die Idee, dass Menschen die Welt um sich herum auf viele verschiedene Arten erleben und, wie du auch gesagt hast, mit ihr agieren. Und es gibt nicht die eine richtige Art und Weise zu denken, sondern es gibt einfach Unterschiede und sie werden nicht als Defizite angesehen. Und ich glaube, diese Begriffe sind besonders wichtig, einfach weil diese Unterschiede nicht als Störung betrachtet werden sollten, sondern als einfach eine andere Art des Erlebens, des Denkens und des Handelns. Dieser Begriff fiel vor allem auch bei der Tagung, die mal bei uns in der Berlinischen Galerie stattfand, und zwar 2018 mit der Sammlung Prinzhorn. Und es ging darum, unter welchen Kriterien denn sogenannte Outsider-Art betrachtet werden sollte. Sagt Ihnen der Begriff Outsider-Art zufällig etwas?
Noch nicht so ganz, ehrlich gesagt.
Ja, also Outsider-Art wurde 1972 vom englischen Kunsthistoriker Roger Cardinal quasi eingeführt. Und es ist gar keine richtige Kunstrichtung oder ein Stilbegriff, sondern zeichnet sich eher dadurch aus, dass die Menschen, die Outsider-Art schafften bzw. eben schaffen, die sind zum größten Teil von der Gesellschaft ausgeschlossen und ausgegrenzt als jene, die in der Psychiatrie waren oder eine neurologische Behinderung haben und eben neurodivergent sind, beziehungsweise neurodivers. Und dort kam auch zur Sprache, dass Outsider-Art gleichwertig zu betrachten werden soll, wie eben keine Outsider-Art, weil beispielsweise mentale Zustände oder neurologische Hintergründe der KünstlerInnen keine maßstäblichen Kriterien zur Begutachtung, Bewertung von Kunst sein. Generell diese Stigmatisierung in Outsider-Art, die ist ja jetzt auch hier in der momentanen Gesellschaft zu sehen. Wir kennen ja alle Greta Thunberg und ich glaube, es gibt vor allem so im Social Media eine mega große Debatte darum, dass sie Autismus hat und es gibt so viele verschiedene Tweets, die ich habe ihren Tweet quasi rausgefischt, wo sie meinte, okay, ich bin eine Klima- und Umweltaktivistin mit Asperger. Ich glaube, dazu kannst du auch nochmal sagen, was Asperger ist, weil damit kenne ich mich gar nicht so viel aus. Und darunter gab es so viele Tweets, die ich gefunden habe, die einfach nur gesagt haben, ja, ist ja voll komisch, so Autismus, weg mit den Autisten. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie, also, was in den Köpfen von den Menschen geht, dass sie sowas unter einem Tweet schreiben von einer damals 16-jährigen Klima- und Umweltaktivistin. Und ich glaube, momentan wird auch immer noch daran gearbeitet, diese Kommentare gelöscht werden. Aber allein diese Stigmatisierung und dass es einfach noch als Störung angesehen wird, ist noch sehr präsent.
Ja, also das ist meistens, also das Asperger-Syndrom wird bei Greta Thunberg, so wie ich das mitbekommen habe, ja häufig so als Invalidierung ihrer Ansichten oder auch ihres politischen Aktivismus genutzt. Und ja, ich finde es halt, also ich kann mir das auch nicht vorstellen, wie man irgendwie da so ja, einen Menschen so invalidieren kann, obwohl er ja eindeutig zurechnungsfähig ist.
Mhm.
Aber darum geht es ja, dass dieser Mensch eben durch irgendwie emotionale Unreife nicht zurechnungsfähig ist. Und genau, also das wurde halt viel mit dem Asperger-Syndrom früher stigmatisiert und ja, diese Menschen eben halt auch diskriminiert und wirklich auch weggesperrt in Psychiatrien. Ich weiß nicht, ob ich dazu jetzt schon eine kleine Anekdote bringen darf, aber...
Ja, natürlich, gerne.
Die ich von einem Taxifahrer um 3 Uhr nachts an den Kopf geworfen bekommen habe. Also er hat mir ziemlich schnell seine politischen Ansichten geschildert und ist dann auf Greta Thunberg zu sprechen gekommen und hat genau das, was ich gerade meinte, ihre Meinung ja als nicht geltend hingestellt, weil sie eben das Asperger-Syndrom hat und dadurch vor allem emotional nicht zurechnungsfähig ist und Asperger-Autisten ja schließlich auch früher aus guten Gründen weggesperrt wurden, weil sie ja,
ach du meine Güte,
ja halt auch gar keine Empathie gegenüber Menschen haben oder dann halt auch gar kein Problem damit hätten, auf irgendwie mit einem Messer loszugehen und gar kein Problem hätten, auf die eigenen Eltern mit einem Messer loszugehen. Und ich finde es halt, also das hat mir so vor Augen gehalten, diese Erfahrung einmal, was es eigentlich immer noch für Ansichten,
mhm,
für Vorurteile, also ich tue mich sogar schwer, das ganze Vorurteil zu nennen, weil es einfach so ein krasses Falschbild irgendwo ist.
Mhm.
Das hat mich sehr geschockt damals. Ich wusste auch gar nicht, was ich dazu irgendwie sagen sollte. Ich meine, der Taxifahrer wusste nicht, dass ich Autist bin, dass mich das nochmal, dass ich halt mit atypischem Autismus wurde bei mir diagnostiziert. Und dass es mich halt nochmal extra trifft. Ich meine, das wusste er natürlich nicht irgendwo. Er hat einfach nur frei losgeredet. Aber das, ja. Und genau sowas hat man halt dann, ich meine, wenn diese Leute einem das schon so in Angesicht zu Angesicht quasi diese Ansichten einem mitteilen. Ich meine, online ist man dann nochmal unmaskierter.
Mhm.
Und dann kommen da natürlich solche Antworten zustande, wie sie eben unter einem Tweet von Greta Thunberg, wo sie offen über ihren Autismus, über ihr Asperger-Syndrom redet, zustande.
Ja, vielleicht für die ZuhörerInnen nochmal, was denn Asperger ist und inwiefern sich das, also was das mit Autismus zu tun hat.
Also ich bin, ja genau, also Asperger, also es gab heutzutage spricht man immer mehr, wenn man über Autismus redet, von ja, einer ASS, also einer Autismus-Spektrum-Störung. Das kommt daher, weil man eben früher die verschiedenen Autisten in diese Kategorien eingeordnet hat, wie zum Beispiel frühkindlicher Autismus, Asperger-Autismus oder auch atypischer Autismus, es gab da noch einige mehr Kategorien. Atypischer Autismus war halt das dann, wo man das nicht wirklich in der Kategorie einordnen konnte. Und daraus, weil eben diese Kategorien nicht standgehalten haben, hat man eben mittlerweile den Begriff ASS, also Autismus-Spektrum-Störung, benutzt. Also der wird immer geläufiger auch in der Diagnostik. Und soweit ich das mitbekomme, ist der auch irgendwie so aus Amerika, also aus der amerikanischen Forschung tatsächlich. Mhm. Da war der früher populär und ist jetzt auch mittlerweile immer mehr in der, sag ich mal, deutschen Diagnostik da enthalten. Und ich meine, ich habe jetzt da jetzt auch kein Psychologiestudium zu abgeschlossen und kann daher eigentlich größtenteils über atypischen Autismus an sich, da was ich als Diagnose bekommen habe. Mhm. Wobei ich auch vor allem zum Anfang häufig in meiner Therapie als naheste Kategorie zum atypischen Autismus bei mir Asperger hatte. Also ich hatte viel auch mit meinen Therapeuten damals über Asperger geredet.
Mhm. Ja, aber generell, wir haben jetzt sehr viel über Autismus geredet. Der Begriff Neurodivergenz wurde ja früher ausschließlich mit Autismus auch gleichgesetzt. Und es wurde ja, wie gesagt, auch viel als Krankheit angesehen, doch heute passiert es ja schon sehr viel weniger. Es gibt aber trotzdem ja diverse Therapien, von der du auch gerade erzählt hast, dass du selbst eine hattest, um zum Beispiel als neurodivergente Person, ich weiß nicht, also fühlst du dich mit dem Begriff eigentlich neurodivergent wohler als mit neurodivers oder was
preferierst du? Mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal.
Okay, also perfekt. Um zum Beispiel als neurodivergente Person besser mit bestimmten Situationen umzugehen. Also hast du das Gefühl, dass das bei dir geholfen hatte? Was hast du für Therapien gemacht?
Also ich hatte zum einen, da müsste ich glaube ich jetzt mal ein bisschen ausholen, auch in die Diagnostik damals rein.
Ja, na klar.
Also es wurde damals in der Schule bei mir, hat meine Klassenlehrerin halt quasi so Auffälligkeiten bei mir bemerkt gehabt, was ja so Verträumtheit waren, mein Arbeitstempo war auch nicht dem, also ich habe einfach langsam gearbeitet, tue ich immer noch. Es war halt damals sehr auffällig, auch was meine Konzentration dann manchmal anging. Ich konnte mich halt relativ leicht ablenken lassen, musste nicht mal großen Grund haben. Mhm. Wie gesagt, ich habe dann einfach irgendwo in die Welt geguckt, verträumt. Und dann hatte meine Klassenlehrer, meine Eltern halt darauf hingewiesen, dass ich doch mal auf ADS getestet werden sollte, also auf eine Aufmerksamkeitsdefizitschwäche. Dazu wurde ich dann von der Kinderärztin aus ans API. Das ist die Akademie für Psychotherapie und Interventionsforschung an der Universität Potsdam. Da wurde ich dann halt hin quasi weitergeleitet, wo dort die Diagnostik gemacht wurde. Also mit ja auch Elternfragebögen und Fragebögen, also Fragen an mich. Und auch, ich meine, Hospitation in der Schule gab es, meine ich auch. Und dann wurde eben aber gemerkt, dass man mit ADS nicht wirklich weiterkommt, also während dieses ganzen Prozesses, und hat dann eben auf Autismus gewechselt. Und dann kam halt als Enddiagnose des Verfahrens atypischer Autismus raus. Und ich wurde dann am API direkt auch weiter quasi therapiert erstmal. Also das ging auch schon während des Diagnoseverfahrens so ein bisschen, dass halt geguckt wurde, wie komme ich in sozialen Situationen klar, auch emotional. Und mir wurde da auch schon während der Diagnostik so ein bisschen quasi geholfen. Aber genau, es war halt dann sowas, was man halt Verhaltenstherapie nennt.
Ja.
Als ich da dann hatte, die autismusspezifische Förderung erhalten habe. Also in Form halt auch einer Therapie vom Oberlin-Haus, auch einer Einrichtung in Potsdam, die sich halt auch auf dieses Gebiet spezialisiert hat.
Mhm.
Und da wurde ich dann, glaube ich, an die 2 Jahre so begleitet. Und ich konnte halt auch einfach mit meinen Therapeutinnen, die ich zu der Zeit hatte, immer darüber reden, auch Erfahrungen, die ich gerade im Alltag gemacht habe. Und genau, also in der Hinsicht hat es mir damals geholfen, dass ich halt wirklich mit jemandem reden konnte, so in Retrospektive, der sich halt auch damit ausgekannt hat,
ja,
dann tatsächlich, der hat darauf tatsächlich auch richtige Antworten geben konnte. Mhm. Und nicht nur quasi die Antworten, die jedes Kind in irgendwie so sozial schwierigen Situationen erhält.
Ja.
Sondern, genau. Aber ich habe das, denke ich, gar nicht mal so direkt im Alltag gemerkt. Also es ist, glaube ich, eher so ein Prozess gewesen dann tatsächlich, auch noch nach der Therapie. Weil ich glaube eher, dass die Therapie bei mir so quasi Ansätze geschaffen hat,
ja.
Anstöße geschaffen hat, die ich dann halt selber auch weiterverfolgt habe. Meistens denke ich unterbewusst. Und genau, also so hatte ich halt, ja, ich denke insgesamt 3 Jahre vielleicht Therapie gehabt.
War das dann eigentlich auch so, dass mit Ende deiner Therapie dann quasi auch, wir hatten ja auch über Nachteilsausgleich in der Schule gesprochen. Und du meintest ja, dass du für eine Zeit lang eigentlich einen Nachteilsausgleich hattest. Vielleicht kannst du auch kurz sagen, was für einen Ausgleich du dann bekommen hast. Und ich meine, der wurde dir ja dann irgendwann abgesprochen. Was ist eigentlich passiert?
Ach so, genau. Also der Nachteilsausgleich, der wurde gegeben nach der Diagnose am API.
Vielleicht wollen wir nochmal kurz sagen, was Nachteilsausgleich ist.
Genau, also Nachteilsausgleich an sich soll quasi, ja, die Benachteiligung, die man halt eben dadurch erhält, dass man nicht, also in der Schule ist der Unterricht eben auf quasi neurotypische Leute angepasst. Und sobald man halt aus dieser Norm neurotypisch rausfällt, hat man dann halt häufig Schwierigkeiten. Bei mir war es hauptsächlich das Arbeitstempo, aber halt auch eben die Konzentration dabei. Und das sollte halt eben durch den Nachteilsausgleich eben ausgeglichen werden. In meinem Fall war es dann halt, ja, das bisschen mehr Zeit oder halt Aufgaben auslassen konnte. Aber es gibt es halt auch in verschiedener Form. Der Nachteilsausgleich an sich hat sich auch weiterentwickelt. Da habe ich im Vorfeld nochmal mit meinem Vater drüber geredet, der halt auch in dem Bereich als Einzelfallhelfer arbeitet. Und also es gibt mittlerweile halt verschiedene Maßnahmen, wie zum Beispiel, dass die Schüler dann auch einfach Auszeiten bekommen innerhalb des Unterrichts, jetzt gar nicht so auf Tests bezogen, sondern weil es halt auch wirklich darum geht, dass die Schüler im Unterricht selber mitkommen und dadurch halt so wenig Nachteil im Vorfeld zu Tests, wo sich das Ganze halt dann widerspiegelt, in der Leistung entstehen.
Das heißt, es gab zumindest schon von Seiten der Schule so ein Verständnisdenken, dass es überhaupt diesen Nachteilsausgleich auch gab. Aber
genau, vorerst. Es setzen sich dann verschiedene Parteien zusammen. Ich kriege das gerade auch nicht mehr zusammen, welche genau. Aber unter anderem Klassenlehrer, Schulleitung, sonderpädagogische Fachkräfte setzen sich halt zusammen und besprechen die Nachteilsausgleiche für die spezifischen Schüler.
Ah, okay, verstehe.
Und der wurde mir halt dadurch erst gegeben, bis wir dann einen Schulleiterwechsel hatten. Und die Schulleiterin, die wir dann bekommen haben, hat eben, also wir waren 3 quasi offen neurodiverse Schüler an der Schule. Mhm. Also 2 Autisten, ein ADHS-Schüler, also ein Schüler mit ADHS. Und ja, diese Schulleiterin hat uns eben einfach allen den Nachteilsausgleich, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, aberkannt. Also ohne quasi diese Fachrichtungen, sondern sie hat halt quasi unsere Nachteilsausgleiche irgendwo invalidiert mit ja so einer Aussage in Richtung, dass der Nachteilsausgleich ja schließlich nicht dafür sorgen sollte, dass die Schüler plötzlich Vorteile gegenüber anderen Schülern haben und bessere Noten schreiben.
Das klingt furchtbar.
Ja, ich habe das damals gar nicht so mitbekommen, weil es halt eher so im Elterngespräch, in den Elterngesprächen halt war. Habe das dann irgendwann im Nachgang so von meiner Mutter erfahren, wie sie da vollkommen sprachlos mit den anderen beiden Müttern auch im Schulleiterzimmer saß. Und ja, somit hatten wir 3 keinen Nachteilsausgleich mehr.
Das war jetzt die quasi mehr oder weniger das Verständnisdenken von Seiten des Lehrer- oder Lehrerinnenkollegiums. Wie war das eigentlich bei den SchülerInnen? Also ich meine, du hast es darüber geredet, dass es neben dir noch 2 weitere neurodivergente Menschen gab. Habt ihr irgendwie darüber geredet? Habt ihr irgendwie euch ausgetauscht oder irgendwie ähnliches? War es überhaupt Thema generell an eurer Schule?
Also so wirklich Thema in der Schule war es nie so wirklich gewesen. Also ich glaube, die anderen Schüler haben das auch gar nicht so mitbekommen. Wir waren halt so die komischeren Schüler. Lustigerweise waren halt diese beiden tatsächlich zu der Zeit eigentlich so meine besten Freunde gewesen. Weil es halt, keine Ahnung, also man findet sich dann halt auch irgendwo zusammen, weil man halt ja eben so ein bisschen die Ausgeschlossenen, also es klingt jetzt so ein bisschen hart, wir waren jetzt nicht so komplett abgegrenzt von den anderen Schülern, aber man hat sich halt besser verstanden, weil man eben mehr Verständnis dafür hatte, wie der andere quasi tickt, wie der andere funktioniert. Auch schon in dem Alter so. Es ist halt sehr einfach gewesen, so dann irgendwie so eine Verbindung zueinander zu finden. Aber nein, so innerhalb der Schule war das eigentlich nie ein Thema gewesen.
Aber ich glaube, dieser Austausch an Erfahrungen oder auch Aufklärung etc. findet vor allem in unserer Generation online statt, also auf Social Media. Also ich habe jetzt keine Diagnose, wie jetzt bei dir zum Beispiel. Und ich will mir auch nicht irgendwas zuschreiben oder mich selbst diagnostizieren. Aber allein, wenn Leute darüber reden, dass sie, ich weiß nicht, Symptome von Depression haben, ohne per se zu sagen, dass sie Depression haben, aber einfach darüber sprechen und dass es den Space gibt, sowas zu teilen, finde ich, macht schon einen Unterschied und gibt mir zumindest das Gefühl, nicht allein zu sein. Und geht es dir eigentlich auch so? Weil ich weiß nicht, ob es sonst in deinem Umfeld Leute gibt, die Autismus zum Beispiel haben.
Ja, also vieles, du hast recht, vieles, was quasi so als, weiß ich, Bestätigung ist gerade das erste Wort, was mir einfällt, aber das ist, glaube ich, nicht so das hundertprozentig Richtige. Aber ja, genau, das Verständnis für einen kommt durch, also über in unserer Generation, denke ich, auch hauptsächlich online. Einfach weil wir halt viele Quellen auch haben dadurch. Seien es jetzt irgendwelche Personen, die halt offen damit umgehen.
Ja.
Online. Oder halt auch irgendwelche Seiten, wo sich verschiedene austauschen können. Das ist jetzt ja überhaupt gar nicht so spezifisch auf Neurodiversität fokussiert, aber was halt so zu allem etwas gibt.
Ja.
Immer. Und dadurch kann man sich gut halt mit Leuten online identifizieren. In meinem Umfeld tatsächlich, also ich habe zwei Brüder, die auch ebenfalls beide eine ASS-Diagnose haben. Also ja, da habe ich in der Hinsicht auch verschiedene Bezugspunkte, wobei das Interessante ist, dass wir halt trotzdem gegenseitig gucken müssen, wie wir halt auch untereinander ticken, weil eben, ich meine, ich habe ja vorhin das mit diesen verschiedenen Kategorien erwähnt und das eben das halt nicht gereicht hat. Also wir wären damals alle als atypischer, also mit atypischem Autismus diagnostiziert worden und haben, ich finde, es zeigt aber so dieses große Spektrum, was halt Autismus ist. Also Autismus alleine ist so.
Ja, ja.
Ich meine,
Neurodiversität ist ja nochmal riesiges Spektrum. Genau. Also es gibt ja nicht nur Autismus, es gibt ja auch ADHS, es gibt ja auch Dyslexie etc. Ja, ich glaube, ich habe von so vielen, in Anführungsstrichen, Diagnosen, das auch zu dem neurodivergenten Spektrum gehört, gar nicht so im Schulischen von ihnen gehört, sondern wirklich einfach auf Social Media, weil es Leute gibt, die offen darüber reden und das finde ich total cool. Also ich weiß nicht, also obviously, ich bin jetzt in einer Position, die jetzt nur sagen kann, okay, ich kann wirklich von diesen Leuten lernen und ist es auf so eine Art und Weise, die sehr nah ist, als dass ich mir einen Schultext durchlese. Deswegen finde ich es eigentlich voll cool, dass es diese, wie gesagt, wie du auch gesagt hast, Ressourcen gibt. Ich meine, du hattest ja jetzt zum Beispiel auch im FSJ so ein Empowerment-Meeting, wo es war jetzt auch digital, aber zumindest da gab es auch so einen etwas direkteren Austausch als das anonyme Social Media. Wie fandest du denn dieses Empowerment-Meeting?
Das Empowerment-Meeting war zugegeben nicht gut besucht. Dadurch war halt so dieser große Austausch eigentlich gar nicht so gegeben. Aber die Person, die das halt geleitet hat, die Person hat auch eine ASS-Diagnose gehabt, womit zumindest der Bezugspunkt schon mal für mich da war. Aber ansonsten ging es halt bei dem Empowerment-Meeting halt im Großen, also nicht mal nur um Neurodiversität, sondern eben auch andere Formen von Behinderung, eben halt auch körperlich zum Beispiel. Wodurch das halt nochmal ein ganz anderer Top war irgendwo. Aber es ist auf jeden Fall auch, ich meine, man findet sich halt da wieder zusammen, dass man eben im Alltag halt immer wieder auf Punkte stößt, wo man nicht weiterkommt, so für sich, beziehungsweise es schwierig hat, weiterzukommen. Und von daher ist der Austausch da dann doch relativ cool. Auch wenn es eine sehr kleine Gruppe war. Wenn es kommt, drei Leute.
Was hättest du dir denn irgendwie, oder würdest du dir generell mehr Austausch, mehr direkten Austausch wünschen?
Direkten Austausch jetzt bezogen auf?
Bezogen auf Neurodiversität.
Ja, und das was, ist klar.
Ja, ich mein, genau, ja.
Ich meine jetzt im FSJ oder meinst du allgemein?
Ja, vor allem auf das FSJ bezogen.
Also ich meine, ja, der Austausch kam jetzt halt so ein bisschen zum Ende hin. Ich glaube, es kommt auch so drauf an, ob halt die Leute dann auch diese, ich meine, das sind halt Angebote.
Ja, genau.
Es kommt halt auch drauf an, ob die Leute dann dieses Angebot halt auch nutzen irgendwo. Deshalb will ich da eigentlich auch gar nicht. Also mir gefällt es immer sehr, mich mit anderen Leuten auch austauschen zu können.
Mhm.
Und halt auch, also mir fällt es mittlerweile auch relativ einfach durch eben halt die Erfahrungen, die ich gemacht habe in dem Jahr, dann bis zu diesem Punkt da auch auf Leute zuzugehen. Und deshalb nutze ich dieses Austauschangebot halt auch relativ gerne. Aber ich weiß halt, dass es auch Leute gibt, die eben nicht so einfach auf Menschen zugehen können und deshalb eventuell auch halt vor allem aus diesem Bereich Neurodiversität ein bisschen Angst haben, so sich mit anderen Menschen so direkt auszutauschen. Ich habe vielleicht da auch gar keinen.
Aber siehst du denn irgendwo Wege oder Möglichkeiten, was man in der Zukunft machen könnte, um einfach mehr Inklusion zu schaffen? Weil ich meine, wir sind, glaube ich, mit Social Media schon auf einem ziemlich guten Weg, aber vielleicht könnte man generell im Bildungssystem viel Aufklärung dazu schaffen. Ich weiß, dass meine Eltern zum Beispiel und auch meine Oma schon immer noch dieses Krankheitsbild haben davon. Und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das erklären soll, weil das für sie so ein abstraktes Konstrukt ist oder so absurd ist, dass Menschen, die quasi nicht typisch sind oder einfach nicht der Norm entsprechen, was neurologische
Verknüpfungen,
danke schön, neurologische Verknüpfungen angeht, dass es einfach nur anders ist und nicht etwas, was man retten muss, etwas, was man verändern muss, etwas, das man als, oder zumindest nicht abwertend als Störung sehen sollte. Und ich glaube, da sind wir zumindest auf einem guten Weg in unserer Generation, dass diese Pathologisierung immer weniger stattfindet. Also, dass es als Krankheit angesehen wird. Und trotzdem denke ich, dass es ein guter Schritt wäre, einfach im Bildungssystem mehr zu dem Thema zu sprechen, weil ich hatte das überhaupt nicht, tatsächlich. Ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, weil ich es interessant fand und nicht, weil ich es in der Schule irgendwo gesehen hatte oder weil es angesprochen wurde.
Mhm. Also ja, ich kann mich auch bei mir so an keinen wirklichen Punkt erinnern, wo überhaupt das irgendwo Gesprächsthema war, bis auf den Englischunterricht, wobei es da auch einfach nur wobei Autismus da abgestempelt wurde mit Leute, die im sozialen Umgang Schwierigkeiten haben, weil das jetzt auch nicht, okay. Also das war...
Aber da erinnere ich mich auch noch. Ich hatte in einem Englischunterricht auch mal ein Buch gelesen, wo die Hauptfigur Autismus hatte, aber wir hatten nie wirklich dann darüber gesprochen, über die Person, die Autismus hat, sondern haben dann über andere Dinge gesprochen, was ich eigentlich sehr schade fand. Aber ja, die Zukunft hält noch viel für uns bereit und wir können auf jeden Fall auch aktiv werden. Aber damit endet bereits die dritte Folge des Podcasts. Und es war ein sehr interessantes Gespräch zu einem sehr interessanten Thema. Danke, dass du da warst, Raphael.
Gerne.
Folge 1 zu Rassismus und Folge 2 zu Queerness kennen Sie und könnt ihr euch ebenfalls auf der Website der Berlinischen Galerie oder auf den dort genannten Streaming-Plattformen anhören. Ein herzlicher Dank auch wieder an die Berlinische Galerie sowie das Team von Artbeats, das mich bei der Produktion des Podcasts unterstützt hat. Ich wünsche Ihnen und euch noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Zuhören.